Der Text zur Predigt heute Morgen steht im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Herr Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank für diesen Gottesdienst. Danke für die Gelegenheit, zusammenzukommen, um dich zu loben und zu ehren. Du sollst deinen festen Platz in unserem Leben haben. Du bist bei uns in jeder Lage, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. In deinem Wort steht, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Bitte schenke du lebendigen Glauben, der sich in unserem Leben auswirkt. Begleite du diese Stunde zu deiner Ehre und unserem Heil. Nimm alles weg, was uns hindert, auf dein Wort zu hören. Wir befehlen dir unsere Kinder an, die jetzt gerade in den verschiedenen Gruppen dein Wort hören. Segne auch bitte die Mitarbeiter, die treu diesen Dienst tun. Segne nun auch Andreas Schäfer, der uns dein Wort auslegt. Wir loben dich und preisen dich, Herr Jesus. Amen.
In der vergangenen Woche hatten wir hier auf der Langensteinbacher Höhe unter anderem einen Gemeindekolleg zur Homiletik, zur Predigtlehre. Waren eine ganze Reihe Hauskreisleiter und Laienprediger und andere Interessierte da. Und wir haben verschiedene Predigtentwürfe versucht zu erstellen, von der wir die Hoffnung haben, dass sie in kommenden Wochen eine entsprechende Frucht bringen bei der Verkündigung. Und bei irgendeiner dieser Formulierungen, dieser Predigtentwürfe, sagte ich so im Nebensatz, und an dieser Stelle können Sie den biblischen Gedanken der Erwählung einfügen. Reaktion aus einer Ecke dieses Seminars, das predige ich nicht. Ich selbst habe da viel zu viele Fragen und das gibt nur Ärger. Da sehen Sie, das ist der große Unterschied. Bei Paulus heißt es, gelobt sei Gott, wir sind erwählt. Bei uns heißt es, liebe Schwestern und Brüder, wir haben ein biblisch-theologisches Problem. Wir sind erwählt. Und das ist der Unterschied zwischen dem, wie der Apostel Paulus das angegangen hat, was wir heute Morgen hier im Epheser 1, Vers 4 vor uns haben, mit diesem wunderbaren Satz, in ihm hat er uns erwählt, und dem, wie wir es im Durchschnitt angehen. Da ist es der Lobpreis, hier ist es die Problematisierung, da ist es die Danksagung und die Freude, und hier ist Diskussion. Aber wie auch immer, wir müssen das ernst nehmen, dass wir es heute so erleben. Und in meinem ersten Teil unserer Predigt will ich darauf eingehen, wir haben ein Problem, wir sind der Welt. Aber dann wollen wir sicherlich im zweiten Teil heute Morgen uns diese Facetten ein wenig anschauen, dieses ganz besonderen Gottessegens. Wir haben ja vergangenen Sonntag miteinander angefangen, dieses großartige Jesuslied, Epheser 1, 3, folgende miteinander uns anzuschauen und haben am letzten Sonntag über diesen Segen Gottes, über diese Zuwendung Gottes gesprochen, die unser Leben hineinkommt. Und nun fächert ja der Apostel Paulus auf, wie diese Zuwendung Gottes hineinkommt. Eben in der Erwählung, in der Erlösung, in dem Plan, in dem Erbe, in dem Geist, den er uns gibt. Und das sind diese Stufen, diese Etappen, diese Perspektiven dieser großen Gotteszuwendung. Und heute Morgen eben eine dieser großartigen Gotteszuwendungen unser Leben ist, dass er uns sagt, wir sind in Jesus Christus erwählt. Aber es geht nicht nur um das Problem und nicht nur um die Facetten, sondern der Apostel Paulus ist ja nun einer, bei dem es nicht darum geht, dass man was Schönes biblisch-theologisches formuliert, dass es eine wuchtige oder würdevolle oder wohlklingende Erläuterung irgendeines Sachverhaltes gibt, sondern der Mann schreibt ja an Christen, an einer ganz konkreten Lebenssituation. Und er will, dass das, was sie da hören, was er ihnen im Namen des auferstandenen Herrn mitzuteilen hat, dass es auf jeden Fall auch Wirkung hat im Alltag in Ephesus und Co. Und deswegen einen dritten Teil auf die Frage, wie wirkt denn jetzt dieser Text? Was wird denn bei uns erreichen? Also, Erwählung, das Problem, Erwählung, der ganze Segen, Erwählung, die volle Wirkung. Wenn ich richtig informiert bin, dann werden unsere Haustöchter in einigen Tagen oder sogar Wochen erst, ich weiß nicht mehr ganz genau den Termin, den Europapark bevölkern. Da gibt es ja schon eine Warnung da unten, dass die kommen, aber eventuell, das ist also angesetzt. Und da gibt es ja einen Bereich, wer schon mal war, in diesem Europapark, diese Skandinavien-Abteilung, und da kann man so ein nachgebautes Fjord-Rafting durchführen. Ja, dann wird man entsprechend in so ein Fahrzeug hineingesetzt und wird dann in diesen künstlichen Strudel und die Stromschnellen da reingenommen. Nass werden sie auf jeden Fall, das ist ja ganz klar, das ist ja gerade der Gag an der Sache. Und entsprechend geht es kreischend, kreisend, gruselig abwärts da eben hinein in diesem Ding. Man wird hin und her geschleudert und gedreht. Das soll so sein. Oder denken Sie an die entsprechende Sportart. Da ist es ja genauso, nicht wahr? Dass man versucht, trotz aller Wirrnisse, aller Strudel, aller Strömungen, aller Stromschnellen, alle Tore durchzupaddeln und eben am Ziel anzukommen. So ungefähr ist für viele die Lehre von der Erwählung. Da gibt es ein künstlerisches, dargestelltes, theologisches Stromschnellenparcours, den man nun eben zu durchfahren hat. Und am Ende hofft man, dass man mit allen Blasuren halbwegs unten wieder angekommen ist. Und so ist es auch mit diesem Thema. Erwählung. Denken Sie mal drüber nach, wie Sie es selbst empfinden. Die einen kriegen bei diesem Wort diese verklärten, glänzenden, leicht feuchten Augen vor Glückseligkeit. Und die anderen sagt mir wenig. Die anderen sagen, halte ich mich bedeckt, bis hin zum Horror und zum Angewidertsein über diesen Ausdruck. Das alles gibt es in der christlichen Szene. Ihr seid erwählt, sagt der Apostel Paulus. Und wir sagen, Paulus, da haben wir ein Problem mit. Wie kriege ich das zusammen, dass doch der Mensch auch eine persönliche Bekehrung erlebt, dass er sich doch auch für dich entscheidet. Er ist doch nicht nur ein Spielball Gottes, eine Marionette, wo er eben da oben die Strippen zieht und da unten zucken wir entsprechend, wie der oben gezogen hat. Und Paulus, da haben wir ein großes Problem in unseren Missionswerken und im Bereich der Evangelisation, wenn das alles schon alles festliegt, wenn du das so sagst, warum sollen wir überhaupt noch evangelisieren? Warum soll man überhaupt noch missionieren? Das Ganze hat überhaupt keinen Zweck mehr. Und wenn es dann eine solche Prädestinatio in bonam partem, also eine Vorherbestimmung im guten Teil gibt, dann ahnen wir schon, dann könnte es ja vielleicht auch eine Reprobation, eine Verwerfung auf der anderen Seite geben. Paulus, wo bleibt da die Gerechtigkeit Gottes? Und wenn wir schon mal dabei sind, du weißt, wie schwierig das ist, Paulus, wenn wir einen Menschen in der Heiligungsgewissheit so dermaßen absichern, wie du das tust über die Erwählungslehre, der wird doch satt und selbstzufrieden. Wie sollen wir ihm noch das Thema der Heiligung nahebringen, wenn ich das letzte Gruseln vor der Hölle ihn noch halbwegs in die Heiligung hineintreibe, nicht wahr? Also, Paulus, da haben wir ein ganz großes Problem. Und entsprechend gibt es unterschiedliche theologische Manöver. Die einen sagen, ja gut, dann sind einfach alle erwählt, dann ist die Sache erledigt. Und die anderen sagen, vielleicht ist er ja nur für die Erwählten gestorben, für die anderen hat er gar keinen Blick gehabt. Und ganz unterschiedlichste Sachen. Sie wissen, meine Frau und ich, oder einige wissen es, waren für einige Tage auf Korsika gewesen. Da gibt es so eine uralte Bahn auf einem noch älteren Gleisbett. Und diese Bahn, da sind wir so gute halbe Stunde mitgefahren, da hatte man uns von vorher gesagt, wer da mitfährt, muss wissen, wer Zahn dabei hat, hat nachher Butter. Also das heißt, man wird so dermaßen hin und her geschlagen. Man sieht schon, wenn man nur guckt, dass diese Gleise nicht gleich sind, dass die absenken, dass die Macken drin haben. Und so entsprechend geht es also, man kommt total übel am Ende raus. Erwählung, da sage ich gar nichts mehr zu. Ich wähle mir ein System aus, oder ich verstehe es sowieso nicht, ich halte mich bedeckt. Sie merken, das kann es nicht sein. Der ganze Missbrauch, die ganzen Schwierigkeiten darf uns doch vom Gebrauch nicht abhalten. Und lassen Sie mich zu diesem wichtigen Thema, wo wir so eigenartig einsteigen, ganz anders eben als der Paulus einsteigen konnte, wenigstens drei Gedanken Ihnen mitgeben. Der erste Gedanke ist doch, wenn ich über dieses Thema nachdenke, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt gegründet hat. Spätestens da muss ich doch begreifen, dass die Offenbarung der Gottesgedanken bei weitem meine menschlichen Kategorien übersteigen. Das muss ich einfach akzeptieren. Das ist einfach Fakt. Ich werde mit meinem Verstand ganz offensichtlich nie es so hinkriegen, dass ich ein schlüssiges, ineinandergreifendes, kausal, wunderbar zusammenhängendes System habe, wo ich am Ende hinter die biblische Offenbarung mein menschliches Häkchen machen kann und sagen, ist stimmig, so muss es sein. Sondern Gott mutet mir in seinem Gottsein zu, dass er mir Gedanken offenbart, die in mein menschliches System, in meine Kategorien nicht hineinpassen. Und wir sind gut beraten, nicht zu versuchen, die biblischen Offenbarungsgedanken in unsere kleinen Kästchen reinzubringen, sondern umgekehrt zu überlegen, wie diese biblischen Offenbarungsgedanken uns transportiert werden, uns in ihrer Schönheit stehen zu lassen und uns daran zu freuen. Sie kennen doch diesen Typ da aus der griechischen Mythologie, diesen Prokrustes. Prokrustes, das war ein Riese, der hat eine ganz eigene Art gehabt, mit Menschen umzugehen. Alle, die er so gefangen hat, sagt die griechische Mythologie, die hat ein bestimmtes Bett hineingelegt. Wenn sie zu kurz waren, hat sie lang geklopft, bis sie eben reinpassten. Und wenn sie zu lang waren, hat sie ein bisschen abgeschnitten, damit sie auch wieder reinpassen. Das ist das sogenannte Prokrustes-Bett. Und genau das ist das Problem manches Mal auch unserer theologischen Systeme. Wir haben schon das Prokrustes-Bett unserer Theologie. Und bitte, lieber Gott, da musst du reinpassen. Und Gott sagt, da passe ich nicht rein. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Ich akzeptiere die mein Denksystem bei weitem überragenden Offenbarungslinien meines Gottes. Das eine. Aber da bleibt ja der Motto, ich bin halt so dumm, ich kapiere es nicht. Sondern in einem zweiten Gedanken kommt der nächste Part hinein, dass ich begreife, Herr, genau so, wie du es geoffenbart hast, in der für mich manches Mal spannungsgeladenen Sprache, in der für mich nicht aufzulösenden Art und Weise deiner Gedankengänge, erlebe ich, je länger an dich glaube, desto mehr genau den Reichtum und sehe jetzt schon, genau so muss es sein. Also zu begreifen, zu erahnen, dass diese Gedankengänge, an denen man sich so zu reiben kann, ja manchmal fast verletzen kann, manchmal so gar zu scheitern droht in dem Glauben, fast irre zu werden droht, zu wissen, zu begreifen, genau so ist es gut, wie es uns Gott gibt, in seiner Offenbarung. Komplementärdenken hat man das genannt. Also Dinge zusammendenken, die eben übereinander gehen, hineingreifen, auch wenn sie eigentlich ganz verschiedene Abteilungen sind. Oder wie es Langenberg an dieser Stelle sagt, es gibt solche heiligen Paradoxien in der Heiligen Schrift. Richtig. Und dann kommt noch ein dritter Gedankengang dazu. Also Gottes Offenbarungsdenken übersteigend akzeptieren, anzufangen, sich daran zu freuen, wie Gott gedacht hat und sagt, so transportiere ich euch meine Wahrheit. Und zum Dritten gibt es ein wunderbares Beispiel einer Persönlichkeit im Neuen Testament, die das nun geschafft hat, gerade die für uns manchmal so schwierigen Gedankengänge miteinander in einer Person zu realisieren. Und das ist der für uns so wichtige Apostel Paulus. Das ist doch faszinierend, dass der Mann manches Mal für uns provozierend nahe Sätze zusammenlegen konnte, wo wir sagen, Paulus, das geht nicht, du kannst nur A oder B sagen. Und Paulus sagt, A und B. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der durchwirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Verstehen Sie? Und noch viele andere Passagen, wo wir merken, dass Gott das in diesen Mann hineingelegt hat und wir in ihm ein Modell haben, wie dieses einzigartige Offenbarungsgut unseres Gottes, wenn ich es zusammen komplementär denke, in einer Persönlichkeit eine Strahlkraft und eine Dynamik und eine Freude bekommt, die diesen Mann ins Leben hineinrufen lässt. Der, wie kein anderer von Erwählung gepredigt hat, der Apostel Paulus, war auch wie kein anderer der zur persönlichen, freien Entscheidung für Jesus aufgerufen hat. Und das in einer Person zusammen. So wollen wir wieder zurückkommen zu dem Satz, den der Apostel Paulus uns sagen kann. Gelobt sei Gott, in ihm sind wir erwählt. Und nicht, Brüder und Schwestern, wir haben ein biblisches Problem, wir sind erwählt. Gelobt sei Gott, in ihm sind wir erwählt. Das eine. Aber jetzt lassen Sie uns mal sehen, was ist das denn, was der Apostel Paulus uns da transportiert, wenn er uns das sagt. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das, was hier steht, davon ist auch der Apostel Paulus überzeugt. Das kann man nicht einmal mit einem kleinen Klick per Schalter anmachen. Dann ist das klar, ist das erledigt, dann gehen wir heim. So, genau für diese Wahrheit, die hier in Epheser 1, 3 folgende uns präsentiert wird, bittet der Apostel Paulus den großen Herrn, dass er diese Wahrheit in der glaubenden Gemeinde lebendig werden lässt. Nicht nur in einem Erkenntnisprozess einer Richtigkeitannahme, sondern einem Merken, da ist ja mein Leben drin. Deswegen kann Paulus nachher sagen, er gebe doch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und damit schließt auch das zweite große Gemeindegebet in Epheser 3 ab. Das heißt, wir kommen mit diesem Text heute Morgen wieder hinein in diesen geistlich lebenslangen Erkennungsprozess. Was hat Gott in Jesus uns zugewendet? Er hat uns erwählt. Erwählt. Auserwählt. Das heißt, hier geht es um diese Glieder seines Leibes, um die Gemeinde aus Heiden und Juden, um den Leib des Christus. Und ganz betont spricht Paulus hier von uns, von wir, von uns, von die, die eine persönliche Entscheidung für Christus getroffen haben und sagen, das ist jetzt unser Stand. Für uns gilt das in Jesus Christus. Das Thema der Erwählung ist eine Grundlinie der ganzen biblischen Offenbarung. Sie können gar nicht denken, ohne diesen Satz im Hinterkopf zu haben. Denken Sie an Abraham. Es war doch nicht so, dass Abraham überlegt hat, oh, ich wechsle mal die Religion, ich mache einen jetzt und mache einen neuen Gott auf. Sondern es war doch Gott, der gesagt hat, Gott, der zu Abraham kam, Gott, der auf Abraham zuging und ihm gesagt hat, geh Abraham, hier bin ich, dein Gott. Und der nachher als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bekannt wurde. Oder denken Sie an die Wahl Israels. Oder aus den 12 Stämmen Israels, wie den einen Stamm Juda heraus, als den Stamm der Königslinie David. Oder denken Sie an David. Herausgewählt aus den ganzen Brüdern der eine. Oder denken Sie an den Stamm Levi für den Priesterdienst. Denken Sie an die großen Propheten, wie sie erwählt wurden. Denken Sie an die Apostel, wie Jesus sie ganz betont erwählt hat und nachsagen kann in Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Überall diese Linie der Erwählung. Die ganze Verkündigung der großen Lehrapostel des Neuen Testamentes basiert darauf, auf der Wahl. Natürlich der Apostel Paulus, natürlich Johannes. Sein zweiter Johannesbrief spricht die Gemeinde als die Auserwählte an. Oder Petrus, gleich im ersten Petrusbrief, erster Vers. Das auserwählte Gottesvolk, auch Jakobus, überall der Gedankengang der Wahl. Eine Grundlinie unseres Gottes, er wählt aus. Was heißt das denn? Das heißt doch, dass Gott damit deutlich macht, dass er der Souverän ist. Das zeigt das. Er ist der Souverän. Man kann eine Passage dieses Textes sogar übersetzen. Er tat das für sich. Er hatte die Verfügungsvollmacht. Er kann das. Das ist etwas was Wichtiges, dass man das deutlich macht. Über unserem Leben wurde entschieden. Allein, dass sie leben, ist eine Entscheidung nicht von ihnen selbst. Es wurde über sie entschieden, dass sie leben. Und so wurde auch über sie entschieden, dass sie geistlich leben. Da wurde über sie entschieden. Ich bin Geschöpf und nicht Gott. Die Souveränität dieses Gottes kommt dir ganz klar zum Ausdruck. Aber jetzt schnell weiterdenken, was Paulus sagt. Er sagt, das geschah entsprechend dem Wohlgefallen seines Willens. Also das, was wir hier haben, ist, dass hier ein Gott dahinter steht, der mit seinem ganzen Herzen, seinem ganzen tiefsten Wollen dich dafür entschieden hat, dass er diese Auswahl ganz persönlich getroffen hat. Das war seine Idee. Das war seine Planung. Das war sein Gotteseinfall. Das ist wichtig. Verstehen Sie, es ist nicht so, dass Sie und ich einmal bei Gott sein werden im Sinn einer leider notwendigen Duldung. Also er muss notgedrungen Sie eben akzeptieren, wie auch immer, weil er halt einen gewissen Respekt hat oder weil es halt zum Anstand dieses Gottes gehört, dass er nicht ganz in die Ecke schiebt oder so. Nein, es ist sein Wille. Und Sie kennen all diesen einen Satz, wo Jesus einmal gesagt hat, was er will. Im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, wo Jesus sagt, Vater, ich will. Was will er denn? Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das will ich. Das heißt, mein Leben ruht für immer, für alle Ewigkeiten, auf diesem tiefsten Willensbeschluss meines Gottes. Das ist es. Für alle Ewigkeiten. Nicht in meinem Herzensbeschluss. Nicht in meinem Leben, nicht in meiner Rolle, sondern in diesem tiefsten Willensbeschluss seines Wohlgefallens, darin ruht mein Leben. Das heißt aber auch, wer von Erwählung spricht, der merkt, das ist völlig unabhängig von Menschen. Völlig unabhängig von Menschen. Das ist gut so. Erinnert sich noch an diesen Bewerbungsversuch von Leipzig zur Ausrichterstadt vor die Olympiade? Wissen Sie doch, wie das damals für ein Theater war, so in Anführungszeichen, was die sich alles da engagiert haben, wie die sich versucht haben, sich zu präsentieren, was für eine Promotion-Tour da ablief und die Hochglanzbroschüren. Der ganze Aktion war eigentlich nur eins zu sagen, seht doch, wie toll wir sind und wählt uns. Und nach haben sie doch nicht geschafft. Aber so ist es im Geistlichen nicht. Dass sie faktisch sozusagen ihre Präsentation machen und sagen, Herr, jetzt guck dich doch mal an, im Schnitt bin ich viel besser als die anderen. Ich habe mich gut gehalten, ich habe halbwegs versucht, anständig zu leben. Ich habe die Normen versucht zu halten, ich habe mich auch ein bisschen investiert in deine fromme Sache. Und wer doch was, komm, wähle mich. Nein, eben nicht. Vor Grundlegung der Welt. Und doch gab es ein Prinzip. Es gab ein Prinzip. Oder wissen Sie nicht mehr, was der Apostel Paulus zum Erwählungsprinzip Gottes gesagt hat? In 1. Korinther 1, 27 folgende. Da taucht dreimal dieses Wort von der Erwählung auf. Allerdings negativ. Was hat er erwählt? Er hat erwählt, das, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist vor der Welt, was gering, verachtet und nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. Ah, jetzt begreifen Sie überhaupt, warum Sie eine Chance hatten. Verstehen Sie? Jetzt leuchtet uns das ein, dass diese Sammlung der Gemeinde seines Leibes ist der Club der Nieten, ist das, was gerade noch übrig geblieben ist, womit keiner mehr was anfangen konnte. Und damit sagt Gott, ich bin Experte für nichts, gebt sie mir, mit denen kriege ich noch was hin. Und er hat in ihr Leben hineingegriffen und hat sie erwählt. Und da wird das vom Wert des Menschen deutlich. Der winzige, der sündige Mensch wird völlig unangemessen von Gott erwählt. Gott greift hinein und sagt, dich will ich. Was für eine ganz andere Perspektive kommt da. Was für eine Atemluft. Statt dass ich fokussiert bin auf meine Schuhspitzen, gucke ich weit hinein in dieses Plan meines Gottes. Statt dass ich diese muffige Luft der Religion einatme, spüre ich etwas von dieser freien Herzensentscheidung des Vaters im Himmel. Und das geschah, hat der Apostel Paulus vor Grundlegung der Welt. Ja, das ist ja ein Hammer. Das ist ein Hammer. Sehen Sie, das haben wir ja immer wieder, dieses Vorwissen, dieses Vorhandeln, dieses Vorentscheiden unseres Gottes. Und wir haben natürlich in der Bibel, sage ich mal so eine Art Staffelprogramm. Fangen wir mal damit an, dass Gott zu Nathanael sagt in Johannes 1, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da gibt er schon um und sagt, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Und steigt ein in diese Nachfolge des Sohnes Gottes. Ich sah dich nur davor, ihn gerade am Feigenbaum sitzen. Ja, ein paar Ecken weiter. Das ist das Erste. Oder denken Sie an die nächste Etappe, wo davon die Rede ist, dass es eine Wahl gibt im Mutterleib. Ja, von Mutterleib an. Also bevor irgendwie schon jemand auf der Erde war, denken Sie an Jakob und Esau zum Beispiel. Diese Wahl Gottes. Da waren die beiden schon da, geburtlich, aber noch nicht sichtbar. Und jetzt greift Gott schon hinein. Oder denken Sie an den Psalm 139, wo dann gesagt wird, ehe ich gebildet wurde, war ich schon vor dir bekannt. Also noch eine Stufe weiter. Bevor es mich überhaupt in irgendeiner Form materiell gab, war schon das Hineingreifen Gottes da. Und die nächste Stufe ist, das heißt, von Grundlegung der Welt an gilt ein Ruf. Und jetzt kommt die absolute Spitze hier in Epheser 1, dass es heißt, vor der Welt Grundlegung, ehe der Welt grundgelegt war, bevor es irgendeinen Zusammenhang gab im Schöpfungsbereich, im Materiebereich, hat Gott hineingegriffen und das in seiner Planung entschieden. Das ist ja unwahrscheinlich. Das ist ja unwahrscheinlich. Das nimmt unserem ganzen kleinkarierten Menschendenken den Grund weg und stellt einen ganz anderen Zusammenhang hinein. In der Zeitachse und in der Werteskala stand diese Gemeinde ganz oben bei Gott. Was für ein Wert. Was für ein Wert hat ihr und mein kleines Leben. Aber immer wenn ich über Erwählung nachdenke, sagt ja Paulus ja auch, muss ich natürlich sagen, wozu ich erwählt bin. Das ist ja gerade das Spannende. Ich habe mir jetzt bewusst geworden, nicht wahr? Manche Kirchen funktionieren ja mit so einer bischöflichen Dienstzuweisung. Das heißt, der Bischof als Dienstherr kann sagen, wo man hingeht. Und dann ruft er entsprechend an, nicht wahr? Und sagt dann, ich habe dich erwählt. Da ist die Begeisterung noch nicht so groß. Denn man wartet nun drauf, wozu? Nicht wahr? Es kann ja sein, ich habe dich erwählt dazu, dass du folgende Gemeinde übernimmst. Und sie sagen, Herr, nur das nicht, nicht wahr? Oder sie sind unglaublich dankbar und glücklich über diese Wahl und Berufung, die über ihrem Leben ausgesprochen wurde. Und deswegen ist ganz wichtig zu fragen, erwählt ja, nur wozu? Wozu hast du mich erwählt? Drei Dinge werden uns hier genannt, wozu der Herr uns erwählt hat. Erwählt hat er uns, heißt es hier, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Oh, das klingt erstmal ein bisschen recht nüchtern, ne? Aber die Begrifflichkeit ist ihm doch bekannt. Da, wo von heilig die Rede ist, da kommen sie immer in die priesterliche Kategorie. Also immer in das abgesondert vom Normalen. Und genauso beim Untadeligen. Untadelig ist ein Begriff aus der Opfersprache und meint dieses Opfertier, was eben jetzt aus dem Normalen herausgenommen wurde und für den Opferdienst untadelig gilt, also da möglich ist, eingesetzt zu werden. Wenn jemand heilig und untadelig ist im Denken der Bibel, dann heißt das immer, er steht zur besonderen Verfügung Gottes. Das ist es. Gott hat also bei jeder Erwählung immer schon den Dienstcharakter mit eingebaut. Ich habe dich erwählt, wozu? Dass du heilig und untadelig seist. Du stehst mir zur besonderen Verfügung. Ich habe was mit dir vor. Ich will was mit dir machen. Ich will in deiner Wahl etwas mit dir erreichen. Der Dienstcharakter, der ist ganz entscheidend. Und dann heißt es hier, er hat uns erwählt zum Kindsein oder besser noch zur Sohnschaft. Erwählt, dass wir seine Kinder seien. Erwählt, dass wir in dieser Sohnschaft stehen. Das ist ein wunderbares Wort des Neuen Testamentes. Ein Wort, das der Apostel Paulus im Römerbrief gebraucht und Galaterbrief gebraucht und hier im Epheserbrief gebraucht. Das deutlich macht, da geht es um die Sohnesrechte, um die Rechte eines Erben, um die Bleiberechte, aber vor allem um den Anteil am Wesen und am Sein dessen Sohn ich bin. Und Gott nimmt uns also mit hinein, indem er sagt, ich möchte, dass du was von mir hast. Dass du Anteil an mir hast, an meinem Gottsein, an meinem Wesen, an meinem Charakter, an meiner Erbschaft, an meinem Plan, an meinen Gedanken. Ich will dich in meinem Hause haben, so wie man seine Söhne, seine Kinder bei sich hat, in seinem Umfeld hat. Bleibe recht. Erwählt zur besonderen Verfügung, erwählt in die Kindschaft hinein und erwählt zum Lob der Gnadenherrlichkeit. Die Gnade soll damit gelobt werden. Und das sagt Paulus nicht nur einmal. Wer so ein bisschen dieses Lied kennt, der weiß, dieser Satz, Vers 6, das ist so eine Art Kehrvers. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, im Geliebten. Vers 12, damit wird was sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Vers 14, damit wir etwas würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal kommt dieser Gedankengang in diesem großen Lied. Dass Gottes Gnade an uns und das, was wir darstellen, gelobt wird. Ein Modell der Gnade in denen, die an Jesus Christus glauben. Das ist es. Er wählt wozu? Er wählt in wem? In Jesus. In Jesus. Das ist nur in ihm möglich. Und nur durch ihn möglich. In ihm, in seiner Person, in seinem Wesen und durch ihn, durch das, was er getan hat dafür, damit diese Erwählung überhaupt realisiert werden konnte. Verstehen Sie, in dem Augenblick, wo vor Grundlegung der Welt, wie der erste Petrusbrief sagt, der Sohn ja gesagt hat zum Programm dieser Wahl, hat er gleichzeitig, indem er ja gesagt hat zum Programm dieser Wahl, auch ja sagen müssen zum Kreuz auf Golgatha. Denn nur so konnte diese Erwählung auch realisiert werden. Dieses Ja zu Ihnen, das hat ihn nicht nur etwas gekostet, das hat ihn alles gekostet. Dieses Ja war teuer. Und deswegen heißt es auch hier in diesem Wort, er hat das alles getan in dem Geliebten. Der Vater hat das getan in dem Geliebten. Spätestens jetzt müssen wir da langsam überlegen, was geht hier eigentlich vor in Epheser 1? Was geht hier vor? Wir müssen doch ein bisschen rauskriegen, was ist hier eigentlich dran? Ich möchte es Ihnen so erklären, als wir da abgeflogen sind nach Korsika, da mussten meine Frau und ich mit unserer Kleinen ganz, ganz früh aufstehen. Wir konnten uns also von unseren Kindern erst abends, aber früh morgens dann nicht mehr verabschieden. Und die letzte Tat meiner Frau war, dass sie in ein Kalenderblatt hineingeschrieben hat, mit großem Edding, wir haben euch ganz arg lieb, Mama und Papa. Ihr Kommentar dazu, mal sehen, ob sie es finden. Verstehen Sie? Mal sehen, ob sie es finden. Und typisch Mutter, der erste Anruf dann zu Hause aus Korsika, war faktisch gewartet, haben sie diese letzte Botschaft entdeckt. Ja, sie hatten sie entdeckt, war ja auch so groß mit Edding reingeschrieben. Und so steht faktisch über Epheser 1, das Herz des Vaters, verstehen Sie? Der Vater schreibt ihnen durch den Apostel Paulus in ihr Leben hinein, gelobt sei Gott, in ihm seid ihr erwählt. Und dann steht dahinter und überlegt, mal sehen, ob sie es finden. Mal sehen, ob sie es merken. Mal sehen, ob sie mein Herz erkennen. Wenn ich ihnen das Letzte noch aufschließe und sie hineingucken lasse in dieses Geheimnis des vorweltlichen Ratschlusses, dass sie begreifen, wie mein Herz für sie schlägt. Mal sehen, ob sie es finden. Und so lesen wir Epheser 1. Dass wenn wir das lesen, dass uns da die Temperatur des Herzens hochgehen muss und sagen muss, Herr, ich begreife ein klein wenig, was dich bewegt haben kann. Ich kann zwar nicht verstehen, aber ich freue mich riesig dran, dass es so ist, dass du reinschreibst in mein Leben, wir haben euch ganz arg lieb. Und das zeigen wir euch und hoffen, dass ihr es entdeckt und dass ihr es findet. Und dass mein Leben, das ist doch das, was hier rauskommt, mein Leben von Gnade umgeben ist, nicht nur in der Zeitlichkeit, sondern in allen Dimensionen der Ewigkeit, vergangenheitsmäßig und zukunftsmäßig. Das ist das, was wir in der Theologie als vorlaufende Gnade bezeichnen. Als ich darüber das Wort wieder auffrischen wollte im Bibelunterricht der jungen Leute und nach dem Begriff gesucht habe, dann kam der Begriff nicht gleich, kann ja mal vorkommen, und haben sie nach einem Ersatzbegriff gesucht. Sie wussten so ungefähr, was es ist und vorlaufen klingt so ewig wie vorbeugend. Also wo die vorbeugende Gnade draus, das ist auch recht, ja, vorbeugende Gnade, das also, dass Gott schon mal vorbeugt, dass überhaupt nicht schief laufen kann, nicht wahr? Vor aller Grundlegung der Welt, sagt Gott. Da greife ich rein. Mal sehen, ob sie es finden, wenn sie Epheser 1, Vers 4 lesen, wie ich sie lieb habe. Mal sehen, ob sie es finden. Und dann begreifen wir ein Letztes daran, wenn wir merken, wie dieser Text an uns wirkt. Wir begreifen, was Gott mit uns machen möchte. Was er uns damit vermitteln möchte, in ihr geistliches Leben hinein vermitteln möchte. Ich möchte noch mal ein Bild versuchen, deutlich zu machen. Da hatten wir in der letzten Woche im Zimmer unseres Sohnes wurde einige Möbel neu aufgerichtet und da war der Service inklusive, dass die entsprechende Firma das sogar aufbaut. Das ist ja heute ja schon was ganz Seltenes und die kamen also mit zwei Mann an und dazu gehörte unter anderem ein Bücherboard, was sie eben anzubringen hatten. Und genau in dem Moment, Gott sei Dank, genau in dem Moment, wo die das Bücherboard anbringen, versuchen wollten anzubringen, kam ich dann mit einem Ohr an dem Zimmer vorbei und hörte gerade noch, wie der eine zum anderen sagte, da kann er nicht viel Bücher draufstellen, wenn man es jetzt so festmachen. Und ich dachte, oh oh, das ist deine Chance, Andreas. Und gehe ganz schnell rein und sehe diese kleinen Minischräubchen, mit denen die versuchen wollten, in diese Wand dieses große, dicke Board da reinzubringen. Also ich habe da nochmal eingegriffen, habe die entsprechende Dübel geholt und habe gesagt, so will ich das da festgedübelt haben. Und da wurde dieses Ding richtig festgedübelt. Und als Zeichen, dass das Ding fest ist, haben wir jetzt einen Elefanten draufgestellt. Also keinen echten, keine Sorge. Aber als Symbol, das ist richtig reingedübelt. Steht da jetzt so ein großer Spielzeugelefant oben auf diesem Bücherbrett. Epheser 1, 4, folgende, was macht das denn? Verstehen Sie, wenn Sie Ihren Glauben nur so an Ihrem persönlichen Religionsnägelchen hängen haben, dann reißt das alles ab. Wenn Sie meinen, Sie könnten mit so einem kleinen Schräubchen die paar Jahrzehnte überleben, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Ihr Brett schief hängt. Sondern Sie müssen das reindübeln mit der Wahrheit aus Epheser 1, Vers 4. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Wir sind so vorherbestimmt zur Sohnschaft. In dem Geliebten hat er es in unserem Leben getan. Merken Sie sich, wie da die Schraube reingeht? Spüren Sie dieses wohltuende, feste Knacken des Dübels? Deren Glauben verankert in der Wahrheit Gottes, das will Gott hinkriegen. So, und jetzt die Wirkung. Das bleibt doch nicht ohne Wirkung. Das kann doch nicht ohne Wirkung bleiben. Wenn ich so dastehe und sage, gelobt sei Gott, in ihm sind wir erwählt und das verspüre in meinem Leben, dann hat das doch eine Wirkung. Und da brauchen wir so ein paar Minuten dazu, um deutlich zu machen, wie diese Wirkung hineingeht, welche Zugkräfte dieser Wirkung in dieser Botschaft von der Erwählung liegen, welcher Sog, welches wirksame Präparat des Heils das ist. Und wie die Pflanzenorientierung da auf die Sonne hin sich bildet, diese Erwählung hat eine ganz bestimmte Wirkung. Was für eine Wirkung? Wer das für sein Leben weiß, wer das weiß, der erfährt die Öffnung zuallererst zum Gotteslob. Zuallererst zum Gotteslob. Geht gar nicht anders. Also, wie sollte man sich sonst noch bewegen, diesen Gott zu loben, als wenn es hier heißt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen in der Geisteswirkkraft im Himmlischen in Christus. In ihm hat er uns doch auch erwählt. Das Gotteslob fängt an. Wir preisen ihn. Wir ehren ihn. Wir beten ihn an. Und Sie wissen, wer das hier macht. Dieser Mann sitzt da nicht irgendwo im Schaukelstuhl und macht sich ein paar nette Gedanken über das Universum. Das ist ein Insass einer Justizvollzugsanstalt, der hier das sagt, gelobt sei Gott, gelobt sei er, in ihm sind wir erwählt. Das Gotteslob bricht sich Bahn, das ist die erste Wirkung, wenn ich das begreife und diesen Text auf mich einwirken lasse. Und dann wirkt dieser Text eine ganz tiefe Glaubensfreude, eine Glaubensfreude. Freude an dem mir geschenkten Glauben. Mensch, was habe ich's gut. Was habe ich's gut. Was ist mir da in mein Leben hineingekommen? Und das ist nicht nur eine Ahnung. Der Apostel Paulus kann an die Gemeinde Thessalonicher schreiben, Kapitel 1, Vers 4. Liebe Brüder, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wissen. Woher das denn? Bei der persönlichen Jesus-Annahme, aufgrund der Annahme dieses Wortes, ich weiß, dass ich in der Kindschaft stehe. Oder haben Sie vergessen, was Johannes 1, Vers 12 heißt? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Bevollmächtigung, Kind Gottes zu sein. Und so stehen die, die ihn aufgenommen haben, in diesem geistlichen Wissen, dass sie erwählt sind. Wunderbar. Und da kommt eine tiefe Glaubensfreude an. Wenn irgendetwas mit Glück zu tun hat, dann dieser Satz. Und wenn diese Glaubensfreude ankommt, dann gehört zu dieser Glaubensfreude ja immer auch wissen Sie, wer das weiß, auch ein Mut dazu. Aus dieser Glaubensfreude kommt plötzlich ein Mut. Ein Mut zum Nachfolgen, zum Investieren für Jesus. Weil man plötzlich auf einem ganz anderen Fundament steht. Da wackelt nichts mehr, da ruckelt nichts mehr. Da kann man mit ihm leben. Und aus dieser Glaubensfreude kommt eine gute geistliche Gelassenheit. Sagen, Herr, bei all den chaotischen Strukturen meines Lebens, bei diesen wachsenden Fragezeichen, bei diesem ganzen Kapitel, was meine Persönlichkeit ausmacht, aber das gilt, mein Leben ist hineingedübelt in diese Wahrheit, in ihm sind wir erwählt. Und dann ist doch unsere Aufgabe immer wieder, so wie wir uns kennen, dass unsere dieser geistlichen Wahrheit nachhinkende Seele mitnehmen. Also bei Ihnen genauso. Selten rennt unsere Seele uns voraus, meistens ist sie hinterher. Das war schon bei David so. Lobe den Herrn, meine Seele, komm doch endlich in die Puschen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil die war noch weit hinten. Geistlich verstanden hat David schon alles, aber die Seele von David, die war noch hinten. Ich weiß nicht, was für eine Seelenkonstruktion Sie heute mitgebracht haben. Vielleicht haben Sie eine wackelige Seele oder eine belastete Seele oder eine angstvolle Seele. Oder eine sündige Seele, oder eine müde Seele, oder eine umnachtete, kranke Seele, oder eine irrende Seele, ich weiß es nicht. Aber es ist wie wenn man eine Glühbirne nicht ganz eingeschraubt hat, dann fängt es so ein bisschen an zu flackern. Mal leuchtet sie nicht, immer so hin und her. Und jetzt kommt ihr dieses Wort und sagt mit der Erwählung, in ihm sind wir erwählt. Und da ist die Glühbirne drin, der Fassung. Und dann kommt meine wackelige Seele hinterher. Das ist es doch. Lobe den Herrn, meine Seele. Und schenk dieses große Geschenk der Glaubensfreude. Keiner wird zu Schanden, kann man dann singen, welcher Gott es hat. Sollte ich sein, der Erste, der zu Schanden war? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Da baue ich drauf. Gottes Lob, tiefe Glaubensfreude und zu dritten, Heiligungsinteresse. Vielleicht wundert sich das ein bisschen, aber davon bin ich überzeugt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wer begriffen hat, dass er erwählt ist, hat ein Heiligungsinteresse. Automatisch. Automatisch einerseits ja, andererseits wissen wir, dass wir auch dazu aufgefordert werden müssen. Deswegen kann der Apostel Paulus in Kapitel 4, Vers 1 sagen, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene dem Herrn, dass ihr jetzt auch der Berufung entsprechend lebt. Erkennen Sie das denn nicht? Dass in Ihrem Leben das nicht nur abläuft nach dem Thema, Noblesse oblige, Adel verpflichtet, also wir sollten uns ein bisschen anständig benehmen, schließlich gehören wir Gott. Also das ist viel zu niedrig. Das ist viel zu niedrig. Sondern es kommt dieses andere dazu. Wer das in sich aufnimmt, wer diese Luft atmet, wer diese Perspektive hat, da wirkt der Heilige Geist auf einmal dieses peinliche Schämen. Kennen Sie das? Dieses tiefe, peinliche Schämen, diese wohltuende, heilige Unzufriedenheit. Dass ich mir sage, Herr, das kann doch nicht so weitergehen mit mir. So wie ich mich aufführe diesem Bruder gegenüber oder in der Situation oder in dem bestimmten Bereich. Herr, es tut mir von Herzen leid, dass ich dir mit meinem Leben in ganz bestimmten Passagen meiner Persönlichkeit keine Ehre mache. Und dann merken Sie etwas, wie aus der Erwählungslehre das heilige Interesse erwächst. Herr, lass mich nicht so bleiben, wie ich bin. Die Innenwohnung des Heiligen Geistes schafft eine Sehnsucht nach Jesus-Durchlässigkeit. Gib mir eine andere Art zu reagieren. Gib mir etwas von deinem Wesen. Gib mir was, um Menschen mit Erbarmen zu sehen, um dir wirklich gehorsam zu sein, um vergeben zu können, um mit Hoffnung leben zu können. Das ganze Sortiment ruht doch in dem einen schlichten Satz, gelobt sei Gott, in ihm sind wir erwählt. Und jetzt, Herr, will ich den innewohnenden Heiligen Geist dieser Berufung auch würdig leben. Würdig leben. Also es ist Gottes Lob, es ist Glaubensfreude, es ist Heiligungsinteresse an Wirkung. Und es ist eine ganz riesengroße Zukunftserwartung. Ja, natürlich. Ah, seien Sie doch ehrlich mit mir, nicht wahr? Sieht man jetzt nicht gerade Ihnen und mir direkt an, dass wir hier als Söhne und Töchter Gottes auf diesem Erde unterwegs sind. Mit all dem, was da eben so dazugehört. Das fängt ja von der Leiblichkeit an und geht an den seelisch-geistigen Bereich hinein. Wir leben von dieser Zusage und warten auf die Erfüllung. Und das bestimmt uns. Auch die Werte unseres Lebens, dahin sind wir hin orientiert. Und verstehen Sie, auf ihn können Sie sich absolut verlassen, dass das, was er Ihnen zugesagt hat, er auch erfüllen wird. Sie werden nicht enttäuscht sein. An einem Tag dachten meine Frau und ich da auf Korsika, Mensch, jetzt haben wir genug Mittelmeer gesehen, jetzt leihen wir uns mal so einen Mietwagen und fahren mal so ein bisschen diese berühmten korsischen Berge. Ich habe einen halben Abend dann noch Zeit genommen, die verschiedenen touristischen Touren zu kombinieren für eine spezielle korsische Bergtour. Es sind verschiedene Sachen abgefahren und sehen Sie, was so in den Führern eben drin stand, was man eben so zu besuchen hat. Ja. Unter anderem auch den Glasbläser von Felicento. Nun sind wir Felicento rein und raus und wir zurückgefahren, aber es war alles Mögliche da. Nur nicht dieser berühmte, im touristischen Magazin uns angekündigte Glasbläser. Und bis heute steht die Frage, wo ist der Glasbläser von Felicento? Er war angekündigt, er kam nicht. Enttäuschend. Da können Sie sich drauf verlassen. Da können Sie sich drauf verlassen. Wer er das sagt, dann macht das auch. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das will ich und das mache ich auch. Dann werdet ihr gleich sein dem Ebenbild seines Sohnes. Verstehen Sie? Und darauf gehen wir zu. Deswegen ist für uns Erwählung nicht nur ein Problem. Nein, es ist kein Problem. Wir lernen, die biblischen Offenbarungsgedanken zu denken. Wir freuen uns daran, wie sie unseren Geist erfrischen. Orientieren uns an dieser wunderbaren, spannungsgeladenen Person des Apostels Paulus. Wir sehen die Facetten des Segens und begreifen, wie wir hineingedübelt werden mit unserem eigenen Glauben in diese wunderbare Wahrheit, die Festigkeit in unser Leben gibt. Und wir lassen die Wirkung dieser Erwählungsgedanken in unser geistliches Leben hineinfließen. Gottes Lob, Glaubensfreude, Heiligungsinteresse, Zukunftserwartung. Damit wir so dastehen wie Paulus. Und aus ganzem, tiefen, echten Herzen glauben und erleben sagen können, gelobt sei Gott. Und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem Segen in der Geisteswirkung im Himmel in Christus Jesus. Denn in ihm hat er uns doch erwählt. Gelobt sei dieser Gott. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Vater, zuallererst möchten wir dich um Verzeihung bitten, dass wir manches Mal meinten, du müsstest dich mit deinen Offenbarungen, unseren Denkmöglichkeiten und Denkkategorien anpassen. Vergib. Vater, hab Dank, wo die Freude an deiner Offenbarung wächst, die Freude an deinen wunderbaren Gedanken, das ansatzweise Begreifen, dass es genauso gut ist und genauso sein muss, wie du sagst und was du sagst. Hab Dank dafür. Und hab Dank für diesen wunderbaren Text, der für uns mit unseren hinterherlaufenden Seelen so wichtig ist. Und so bitten wir dich auch heute Morgen, dass du das hinkriegst, dass unsere Seele hinterherkommt. Dass wir sie in diese Glaubenswahrheit mit hineinführen dürfen, dass sie in dir zur Ruhe kommt, mit all den Fragezeichen, Nöten, Gedanken, Problemen, die da sind. Zu wissen, ich bin darin der guten Zuversicht, dass der mich angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis auf den Tag Christi Jesu. Denn in ihm seid ihr erwählt. Wir preisen dich darüber. Danken dir für diese Gedankengänge, die du uns hier mitteilst. Und bitten dich, dass du die Wirkung in unser Leben hineinkommen lässt. Dass du auch aus unserem Leben das Gotteslob bekommst. Und dass auch in unserem Leben dieser Heiligungswunsch tief verankert ist, Herr, dir mit unserem Leben Ehre zu machen, in allen Bereichen unserer Existenz. Und danke für das Ziel, dass wir dich, den Sohn, den Vater, in diesem Geist sehen werden, dass wir vor dir stehen dürfen, dass dein großes Ich will sich verwirklichen wird und wir bei dir sein werden in deiner Herrlichkeit. So loben wir dich. Geben wir dir die Ehre, bitten dich um deine gnadenvolle Begleitung auch in den vor uns liegenden Tagen. Dank sei dir. Amen.